سلام، من یه سوال دارم. کی منو میفهمه؟ خواستم چیزی بگم. خوش اومدید. من خیلی خوشحالم که شما اینجا شنیدم و دیدم. Das war ein herzliches Willkommen auf Persisch. Liebe Schwestern und Brüder, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. So steht es in 1. Petrus 3, Vers 15. Ich liebe diesen Vers und ich habe mir deswegen überlegt, dass ich heute diesen Bibelvers und auch den Petrusbrief insgesamt mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen möchte. Du hast es eben schon gesagt, der Schnelldurchlauf über 2017, der hat uns erheitert, der war humorvoll aufbereitet. Wir alle haben gelacht oder zumindest geschmunzelt, aber nicht alle der Entwicklungen, die sich gerade vollziehen in der Welt, aber auch hier in Deutschland, sind zum Lachen. Ich möchte mit euch über unser Sprechen sprechen. Dialog bedeutet ja nichts anderes als Gespräch. Und das Gespräch ist insbesondere da herausfordernd, wo sich Menschen unterschiedlicher Religionen oder Weltanschauungen über ihren Glauben austauschen. Also ein Glaubensdialog. Ich möchte mit euch darüber sprechen und will das in drei Schritten tun. Der erste Schritt oder der erste Teil heißt Fremd. Und da geht es ein bisschen um die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für einen Glaubensdialog hier bei uns. Der zweite Punkt heißt heilig. Und da geht es darum, warum ein Glaubensdialog aus biblischer Sicht eigentlich niemals auf Worte beschränkt bleiben kann. Und der dritte Punkt heißt Zeugnis. Und das ist eigentlich sowas wie mein Plädoyer für christliche Missionen in einem biblischen Sinne. Wir dürfen gespannt sein, was sich da dann dahinter verbirgt. Unsere Welt, unsere Gesellschaft wird immer vielfältiger. Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religionszugehörigkeit leben hier mit uns zusammen Tür an Tür. Und wir werden das Gefühl nicht los, dass sich damit für unser Miteinander und insbesondere für unser Christsein ganz neue Herausforderungen ergeben. Aber ich glaube, dass dieses Gefühl täuscht. Es sind keine ganz neuen Herausforderungen. Die Welt, in der das Christentum entstanden ist, in der die ersten Christen um christliche Werte gerungen haben, in der alle neutestamentlichen Schriften aufgeschrieben worden sind, war alles andere als monoreligiös. Der erste Petrusbrief macht das schon in seiner Anrede deutlich. Er ist nämlich adressiert an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Und damit komme ich zum ersten Teil meiner Predigt, fremd. Die Namen haben mir erstmal nicht viel gesagt, aber wenn man sich das auf der Karte anguckt, das sind Namen von römischen Provinzen, die im Prinzip ein zusammenhängendes Gebiet auf dem kleinasiatischen Erdteil beschreiben. Das ist die heutige Türkei. Und die angeredeten Christen lebten auf diesem Gebiet der heutigen Türkei relativ weit verstreut als eine Minderheit. Und nicht nur aus dem Neuen Testament wissen wir, dass unter den Menschen der damaligen Zeit eine Vielzahl von Religionen und Weltanschauungen kursierten. Da gab es orientalische Religionen und Mysterienkulte. Man kannte Haus- und Stadtgottheiten, denen Tempel geweiht wurden und für die bestimmte Riten vollzogen wurden. Man kannte Gestirnskulte, also da, wo Leute Sterne oder Planeten angebetet haben, und Zauberei. Und von besonderer Bedeutung war in jener Zeit der Kaiserkult, wodurch die Macht des Kaisers legitimiert wurde im Römischen Reich. Nein, die Adressaten des ersten Petrusbriefes lebten gewiss nicht in einem christlichen Umfeld. Und doch unterscheidet sich die Situation der im ersten Petrusbrief angesprochenen Personen von dem heutigen Christsein grundlegend. Denn die Christen von damals waren eine verfolgte Minderheit. Durch die Verweigerung des Kaiserkultes war Christsein an sich schon strafbar. Und so wurden Christen nicht nur gemieden oder angepöbelt, sondern auch manchmal anonym angeklagt und verurteilt. Deswegen spricht der erste Petrusbrief auch immer wieder vom Leid und vom Ausharren in der Verfolgung. Der große Wert der Religionsfreiheit, die uns staatlich garantiert ist, wir können ihn nicht ermessen, weil er für uns irgendwie so normal, etwas Selbstverständliches ist. In unserer Gesellschaft sind gläubige Christen vielleicht nicht mehr die Mehrheit. Ihre Werte und ihre Überzeugungen decken sich vielleicht nicht mit dem Mainstream. Aber sie sind in nahezu allen Bevölkerungsschichten vertreten, sie sind organisiert und brauchen von Ausnahmen abgesehen eigentlich keine Einschränkungen oder Diskriminierungen zu fürchten. Und auch solche, die mit dem Glauben so gar nichts am Hut haben, die sind doch oft stolz auf die christlichen Traditionen und Werte, auf denen sich dieser Staat gegründet hat. Wir halten fest, Petrus hat seinen Brief zum Trost und zur Ermutigung von Christen geschrieben, die weit verstreut auf dem Gebiet der heutigen Türkei gelebt haben. Begegnung mit Menschen anderer Religionszugehörigkeit stand für diese Menschen an der Tagesordnung. Sie waren eine verfolgte Minderheit. Was aber rät Petrus diesen Fremdlingen, gerade auch im Blick auf ihr nichtchristliches Umfeld? Das wollen wir uns ansehen und fragen, inwiefern diese Ratschläge vielleicht auch für uns heute von Relevanz sein können. Und damit komme ich zum zweiten Punkt der heutigen Predigt, heilig. Bevor ich mich an die Erarbeitung meiner Predigt gemacht habe, habe ich den Petrusbrief mal am Stück durchgelesen. Das ist nicht besonders schwer, es sind nur 5 Kapitel. Aber was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass er immer wieder dazu auffordert, Gutes zu tun. Wendet euch ab vom Bösen, tut Gutes, gebt euch nicht euren Begierden hin, legt alle Bosheit, allen Betrug, alle Heuchelei, alle Neid und alle üble Nachrede ab. Etc. etc. Kurz, der Petrusbrief enthält einen sehr starken Appell zur Heiligung. Ihr sollt heilig sein. Und heilig ist, wer ganz zu Gott gehört, wer sich auch in seinem alltäglichen Leben ganz zu Gott hält. Das ist ja nun erstmal nichts Besonderes. An unzähligen Stellen in der Bibel finden wir solche Appelle, heilig zu sein, Gutes zu tun. Aber was ich im Petrusbrief erstaunlich finde, ist die Begründung dafür, dass wir heilig sein sollen. Und da steht in 1. Petrus 2, Vers 12, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Damit sie eure guten Werke sehen und Gott preisen. Dazu will ich kurz persönlich erzählen. Viele von euch wissen vermutlich schon, ich bin nicht in einer urchristlichen Familie groß geworden, sondern ich habe einen muslimischen Papa und eine christliche Mama. Als ich jung war, als ich im Teenie-Alter war, habe ich dann angefangen, mich mit diesen verschiedenen Religionen zu befassen, Christentum und Islam. Ich habe in der Bibel gelesen und auch im Koran. Ich besuchte christliche und auch muslimische Jugendgruppen und fuhr mit auf christliche und auch auf muslimische Jugendfreizeiten. Manche werden vielleicht überrascht zu erfahren, wie parallel die Strukturen in der Jugendarbeit eigentlich aussehen, auf christlicher und auf muslimischer Seite hier in unserem Land. Jedenfalls nach jahrelangem Abwägen der verschiedenen Überzeugungen war ich einigermaßen verzweifelt und hatte so das Gefühl, dass ich eine Entscheidung, von der ewiges Leid in der Hölle oder ewiges Glück im Paradies abhängen sollen, so einfach überhaupt nicht treffen kann. Und obwohl ich immer wieder auch gesagt habe, ich will davon nichts mehr hören, ich kann das nicht, ich kann das auch nicht entscheiden, war da etwas, was mich immer wieder zutiefst erschüttert oder einfach berührt hat. Und das war das, dass ich erlebt habe, dass meine christlichen Freunde in einer Beharrlichkeit und in einer Treue zu mir gehalten haben und auch immer wieder ihre Hilfe oder ihre Loyalität und Freundschaft mir angeboten haben, obwohl ich mich oft überhaupt nicht so freundlich ihnen gegenüber verhalten habe, obwohl ich manchmal auch gesagt habe, ich will jetzt einfach mal ein paar Monate gar nichts hören oder lasst mich in Ruhe oder wie auch immer. Und das war für mich sowas, was mich nicht losgelassen hat, warum ich auch immer wieder weiter gesagt habe, ey, was ist das Geheimnis oder warum machen die das? Was steckt da dahinter? Mich hat das irgendwie nicht losgelassen, im Gegensatz zu manchen Worten, die vielleicht auch weise klingen oder schön gesprochen sind, aber die niemals so eine Kraft haben wie so diese gelebte Nächstenliebe. Gutes tun nicht einfach nur um der Sache willen, sondern auch, um die Liebe Gottes zu bezeugen. Im Petrusbrief finden wir noch andere Begründungen dafür, dass wir Gutes tun sollen. Denn das ist Gottes Wille, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Zugegebenermaßen eine etwas derbe Ausdrucksweise. Und ich habe auch zuerst gedacht, ach, das lasse ich einfach raus, das klingt irgendwie so unfreundlich oder so hart. Aber im Kern trifft das doch eigentlich auch ganz gut, worum es geht. Auch dazu will ich eine kurze persönliche Geschichte erzählen. Angehörige anderer Religionen haben ja manchmal ganz befremdliche Vorstellungen davon, was Christsein ausmacht. In der Begegnung mit Muslimen stoßen wir manchmal auf, zum Beispiel mit Muslimen, ich spreche jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung, stoßen wir manchmal auf ganz obskure Bilder von dem, was sie sich unter Christsein vorstellen. Ich bin zum Beispiel regelmäßig im türkisch-syrischen Grenzgebiet unterwegs und arbeite da zusammen mit anderen Christen freiwillig in einem Schulprojekt für syrische Flüchtlingskinder. Das sind natürlich alles Muslime. Und da komme ich auch immer wieder in Gespräche mit den Familien und mit den Leuten, die da versuchen, ihr Überleben sicherzustellen. Da muss man sich das klar machen. Und da war ich mal mit einer syrischen Frau im Gespräch, die erst so ganz ungläubig das nicht glauben konnte, dass wir das wirklich freiwillig machen und nicht dafür bezahlt werden. Ihr kommt freiwillig hier in diesen Dreck, wo ihr eigentlich in Deutschland sein könntet und wo es euch gut gehen würde. Und die dann in dem Gespräch kam dann raus, dass sie total erstaunt darüber war, dass Christen auch beten. Und sie hat das gesagt, dass sie immer gedacht hat, dass Christen wirklich schlechte Menschen sind, die moralisch total auf unterstes Niveau sein würden. Und ich habe gemerkt, dass die das mit Christsein verband, was sie so aus den westlichen Filmen kennt, aus irgendwelchen Serien, wo es sich immer um Lügen und Affären und so dreht. Und dass sie vor allem auch von ihren muslimischen Gelehrten auch so ein Christsein vermittelt gekriegt hat, dass die Christen eben irgendwie so auf einem unteren moralischen Niveau sind und sehr schlecht miteinander umgehen. Eben ganz so, wie man das vielleicht aus manchen Serien kennt, aus Fernsehserien. Und jetzt auf einmal war sie konfrontiert mit echten Christen, denen man begegnen kann, die man sehen kann. Und auf einmal sind das aber Leute, die sind überhaupt nicht so drauf, wie sie immer gedacht hat, sondern man kann sich davon überzeugen, dass sie wirklich kommen und versuchen zu helfen. Und da wirklich auch Familien wirklich total von profitieren, dass diese Christen freiwillig kommen. Und man kann sich vorstellen, dass dann dass quasi den Leuten, den muslimischen Gelehrten vielleicht auch, die ein total schräges Christsein vermitteln, dass denen quasi das Maul gestopft ist, auf eine positive Art und Weise, ohne dass es irgendwie gewalttätig sein muss. Wir halten fest, Christsein heißt, dass wir versuchen sollten, in jeder Facette unseres Alltags ein Leben der Nächstenliebe, der Demut und der Hingabe zu führen, so wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt meiner Predigt, das Zeugnis. Seit einigen Jahren engagiere ich mich jetzt hier in Deutschland in der Arbeit mit Geflüchteten. Und da begegnen mir auch immer mal wieder Flüchtlingshelfer, die sagen, also Mission unter muslimischen Flüchtlingen kommt für mich nicht in Frage. Die Menschen haben ihre Arbeit verloren, mussten Familien zurücklassen, die sind durch so viel Leid gegangen, die haben alles verloren. Wer bin ich, dass ich jetzt hinkomme und ihnen auch noch ihre Religion nehme? Der Islam ist doch quasi das Einzige, was den Menschen noch geblieben ist. Nein, Mission unter muslimischen Flüchtlingen kommt für mich nicht in Frage. Und das ist überhaupt nicht eine Einzelmeinung, sondern das kriegt man immer mal wieder mit. In der evangelischen Kirche im Rheinland ist im Jahr 2015 eine Arbeitshilfe veröffentlicht worden mit dem Titel Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen. Und auch nach dieser Arbeitshilfe ist Mission letztlich eine Gefahr für das friedliche Zusammenleben. Und nach dieser Arbeitshilfe sind quasi Mission und Dialog Gegensätze. Entweder spricht man oder man missioniert. Und liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, diejenigen Christen, die bewusst auf Missionierung verzichten wollen, meinen es nicht böse. Aber sie haben schlicht nicht verstanden, was christliche Mission bedeutet, wenn wir die biblischen Aussagen zugrunde legen. Sie verbinden mit dem Begriff eine bestimmte Technik, um Andersgläubige zu manipulieren und sie irgendwie zu überzeugen von etwas, was sie eigentlich überhaupt nicht hören wollen oder woran sie überhaupt nicht glauben wollen. Und ich glaube, so eine Form der Mission, sowas gibt es durchaus. Aber ich glaube, dass so eine Praktik, so eine Missionspraktik nicht nur deswegen abzulehnen ist, weil sie das friedliche Zusammenleben gefährdet, sondern auch, weil sie im Gegensatz steht zu dem, was wir aus der Bibel lesen können, wie unsere Mission eigentlich aussieht. Oder weil sie im Gegensatz zu der Sendung steht, die Jesus für uns im Sinn hat. Ich zitiere mal ein Statement, das von allen großen christlichen Kirchen gemeinsam verabschiedet worden ist. Also die katholischen, die evangelischen, die orthodoxen und auch die Freikirchen auf der ganzen Welt haben sich auf ein Statement geeinigt. Und das heißt, Mission gehört zutiefst zum Wesen der Kirche. Darum ist es für jeden Christen und jede Christin unverzichtbar, Gottes Wort zu verkündigen und seinen oder ihren Glauben in der Welt zu bezeugen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und hier ist es jetzt eben wichtig, mal genau drauf zu gucken, was bedeutet das eigentlich? Und ich habe da mal ein paar Punkte mitgebracht und der erste Punkt heißt, Mission ist keine Alternative und schon gar nicht ein Gegensatz zur Nächstenliebe, sondern sie ist eine Spielart der Nächstenliebe. Wir haben das ja am Anfang schon gehört, der Petrusbrief, der fordert eigentlich penetrant dazu auf, immer wieder Gutes zu tun, den Nächsten zu lieben. Wir sollen heilig sein. Und genauso ist dieser Vers 1. Petrus 3, Vers 15 ein Beispiel dafür, was Christen tun sollen, um Gutes zu tun, um ihren Nächsten zu lieben. Meine Bekehrung vor ungefähr 15 Jahren hatte für mich lebensrettende Züge. Für mich war das nicht nur so, ja, okay, werde ich jetzt Christ oder Muslim oder glaube ich an gar nichts, ist doch eigentlich egal. Für mich ist dieses Wissen darum, dass mein Erlöser lebt und dass die Liebe, die mich, diese Liebe, die mich erfunden hat, gefunden hat und ergriffen hat, dass die mich durchträgt, etwas Lebensveränderndes und Lebensrettendes. Diese Liebe, da bin ich überzeugt, gilt nicht nur mir, sondern die gilt allen Menschen. Wie könnte ich das für mich behalten? Und natürlich kann es dann auch dazu kommen, dass ein muslimischer Flüchtling sich etwa hingezogen fühlt von dem oder anfängt sich mehr dafür zu interessieren. Und es kann sogar dazu kommen, dass jemand eine Religion wechselt oder auf einmal Christ wird und dann Nachteile in Kauf nehmen muss in seinem bisher muslimischen Umfeld. Kann das ja manchmal wirklich drastische Veränderungen bedeuten. Aber ich glaube, wenn wir davon überzeugt sind, dass das wahr ist, woran wir glauben, dass wir auch eine Perspektive haben, die über dieses Leben und diese Welt hinausweist, dann müssen wir das einfach sagen, dass diese Unannehmlichkeiten, die da entstehen, die ich überhaupt nicht irgendwie schmälern will, das ist furchtbar manchmal, dass es aber trotzdem in Relation eigentlich nicht wirklich ins Gewicht fällt. Und darüber hinaus sagt ja auch dieser Vers, dass wir Zeugnis geben sollen von dem, woran wir glauben. Das heißt, wir machen ja niemanden zu einem Christen, sondern wir geben Zeugnis von dem, woran wir glauben. Und jeder, der damit das hört und der sich dafür interessiert, hat selber immer die Wahl zu sagen, ey, ich interessiere mich dafür, ich will da mehr hören. Oder eigentlich, nee, will ich das lieber nicht hören. Das ist doch okay. Ich komme zum zweiten Punkt. Mission meint eben nicht irgend so eine Technik, sondern meint einen Lebensstil. Die Bibel beruft uns zu einem Lebensstil. Sie darf nicht reduziert werden auf das Gespräch mit Nichtchristen. Wenn ich gegenüber Nichtchristen in eine andere Sprache wechseln muss und dann auf einmal irgendwie die ganze Zeit Dinge betone, die ich sonst überhaupt nicht thematisiere oder irgendwie sowas, dann ist das schon irgendwie verkehrt, dann ist das schon irgendwie komisch. Und eigentlich ist es so, wenn es uns gelingt, einen Lebensstil zu finden, wo wir einfach ganz selbstverständlich über das auch sprechen oder das auch ausdrücken, was wir glauben und was uns wichtig ist, dann müssen wir da gar nicht irgendwie switchen in einem Gespräch mit einem Nichtchristen. Wir dürfen da ganz authentisch sein. Und drittens, Mission endet nicht. Und sie endet auch nicht da, wo jemand Christ geworden ist. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dann hat sich jemand bekehrt und kann man sagen, okay, Mission complete, dann kann ich mich jetzt jemandem anderen zuwenden. Genauso endet sie auch nicht da, wo jemand sagt, boah, Entschuldigung, ich bin Muslim, ich bin Atheist, ich bin Buddhist und dabei bleibe ich auch, ich will davon nichts hören. Ich kenne das natürlich auch, dass manche Freunde von mir oder auch Geflüchtete einfach sagen, boah, ey, Yasin, du bist ja ein netter Kerl und so, aber halt bloß die Klappe von Bibel und Jesus, das möchte ich eigentlich nicht hören. Das heißt dann eben nicht, dass man sagt, okay, er möchte nicht missioniert werden und deswegen muss ich jetzt mir jemand anderen suchen. Nein, sondern die Bereitschaft, Zeugnis zu geben, ist ja trotzdem da, auch wenn ich sage, hey, wenn du das nicht möchtest, dann muss ich davon nicht die ganze Zeit reden. Und dann kann ich auch das absolut respektieren und trotzdem sagen, hey, dann lass uns trotzdem Freunde sein und lass uns trotzdem im Guten miteinander unterwegs sein. Und ich muss deswegen nicht irgendwie schmollen oder mir irgendwelche Techniken überlegen, ihm trotzdem die Botschaft reinzudrücken. Der vierte Punkt: Als Missionare sind wir nicht alle gleich. Und das ist auch gut so. Ich habe das schon manchmal erlebt, dass es dann Christen gibt, die sagen, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen den Leuten das Evangelium predigen. Das sind oft Leute, die strotzen nur so von Selbstbewusstsein, auch in ihrer religiösen Überzeugung. Und die haben keine Hemmungen. Ich habe das erlebt als Student, dann saß ich mit Freunden in der Sonne beim Mittagessen auf einer Wiese und dann kommt ein Missionar und predigt einfach das Evangelium. Und auf der anderen Seite dann Leute, auch Christen, die irgendwie sagen, boah, das ist eigentlich zu verachten, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß und das geht eigentlich überhaupt nicht. Und die würden vielleicht eher sagen, also ich finde das viel besser im persönlichen Gespräch, auch sich Zeit zu nehmen für jemanden, mal genau zu fragen und nicht so Schlag drauf die Botschaft rüberbringen, auch wenn man vielleicht eigentlich gar nicht die jetzt hören will, sondern lieber Mittagessen würde. Ich glaube, das Wichtige bei dem ist, dass wir einander nicht verachten. Ich glaube, dass es verschiedene Missionsstile gibt. Es gibt verschiedene Wege, über den Glauben zu sprechen. Und ich glaube auch, dass Menschen ganz unterschiedlich angesprochen werden von unterschiedlichen Arten, über den Glauben zu sprechen. Bei mir war das so, als ich auf der Suche war, habe ich auch manche Leute evangelisieren gehört in Veranstaltungen, wo ich irgendwie angesprochen war und dann gedacht habe, oh, da will ich nochmal näher nachfragen. Und ich erinnere mich noch gut, dass da mal ein Evangelist war, der dann aber irgendwie nicht so richtig die Ruhe dazu hatte, meine Fragen auch zu hören. Der hat mich dann quasi Der hat dann weitergepredigt, als ich eigentlich meine Fragen loswerden wollte und ich hatte das Gefühl, er hat mich gar nicht richtig verstanden. In meiner Biografie war das so, dass die Leute, die sich Zeit genommen haben, die mit mir wirklich einen Weg gegangen sind, ich war 3 Jahre lang auf der Suche irgendwie nach Antworten, dass das diejenigen waren, die mir eine echte Hilfe geworden sind und die mir auch geholfen haben, in meinen Fragen weiterzukommen. Und deswegen ist es natürlich auch das Natürlichste der Welt, würde ich sagen, dass ich natürlich jetzt auch versuche, diesen Stil für mich zu verfolgen. Und jetzt heute, dass ich jetzt heute versuche, mit Leuten einen Weg zu gehen und dafür Fragen irgendwie offen zu sein, mir Zeit zu nehmen. Genauso habe ich aber auch einen guten Freund, der hat das ganz anders erlebt. Der saß in der Veranstaltung, der hat jemand was gesagt und es hat bei dem Pling gemacht. Und er hat gedacht, boah, jetzt wird mir das total klar. Und es ist dann auch verständlich, dass er heute total das Anliegen hat für Veranstaltungen und einfach sich überlegt, wie kann man das wirklich konkret so ausdrücken, dass das jemand verstehen kann, der die Bibel noch nicht gelesen hat und auch sonst keine Ahnung vom Christentum hat. Also, als Missionare sind wir nicht alle gleich. Und fünftens, Mission geschieht in Demut. Sie ist eben nicht überheblich, sie manipuliert nicht, sie nutzt nicht die Schwäche anderer aus. Gerade in der Arbeit mit Geflüchteten ist das manchmal gar nicht so einfach, denn bei Geflüchteten ist es oft so, wenn sie die Sprache nicht verstehen und eigentlich ganz vieles brauchen und wir haben eigentlich so viel zu geben, einfach schon, weil wir Deutsch sprechen, da kann es ganz leicht zu so einem Gefühl kommen, oh, ich muss jetzt vielleicht als Flüchtling muss ich jetzt auch mir die christlichen Sachen anhören, obwohl ich die eigentlich gar nicht so richtig hören will oder auch nicht richtig verstehen kann, aber jetzt höre ich halt mal zu, damit da wenigstens eine Person ist, die mir hilft beim Übersetzen oder bei was auch immer. Ich selber bin auch immer jedes Jahr zusammen auch mit meiner Frau bei Flüchtlingsfreizeiten dabei, wo uns das total wichtig ist, dass alle Angebote, die wir machen, nicht unterscheiden zwischen muslimischen oder christlichen Teilnehmern. Jeder darf an allem mitmachen, so wie es ihm passt. Und wir haben auch immer einen Workshop, wo es dann um Islam und Christentum geht oder deine Fragen zum christlichen Glauben, wo dann wirklich Leute hinkommen können, die bestimmte Fragen bewegen. Aber das ist ein freiwilliger Workshop neben anderen. Man kann einfach Turnbeutel basteln, wenn man das mag. Man kann aber auch mit diesen Fragen kommen. Und es fällt dann auch nicht irgendwie komisch auf, wenn dann jemand nicht dabei ist oder irgendwie sowas. In der großen Freiheit. Und genauso haben wir ein ganz wichtiges Prinzip in der Arbeit, gerade auch mit den muslimischen Geflüchteten, dass wir zeugnishaft sprechen und nicht absolut. Ich gebe mal ein Beispiel, um den Unterschied klar zu kriegen. Wenn ich absolut spreche, dann sage ich, dann steht ein Muslim vor mir und ich sage, Jesus ist Gottes Sohn. Was wird ein Muslim dann sagen? Nein, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Wenn ich vor ihm stehe und sage und zeugnishaft spreche und sage, ich glaube, Jesus ist Gottes Sohn, dann ist an dem Inhalt dieser Aussage nichts weggenommen. Aber ein Muslim kann sagen, ja, du glaubst das. Und ich glaube, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Indem ich zeugnishaft spreche, bleibe ich mit dem, woran ich glaube, irgendwie ein bisschen bei mir und lasse auch den Platz dafür, dass andere etwas anderes glauben können. Im Dialog auf Augenhöhe muss ich mich einfach ein bisschen zurücknehmen, damit andere auch den Platz haben, an etwas anderes zu glauben. Und da ist dieses Prinzip einfach so wertvoll, zeugnishaft zu sprechen und nicht absolut. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht und danach noch ganz kurz eine Zusammenfassung. Das Zitat finde ich richtig gut. Das ist zustande gekommen es wird genannt ökumenischer Konsens. Es stammt aus dem Jahr 1989 und wurde auf der 9. Weltmissionskonferenz in San Antonio in den USA formuliert. Und das heißt, wir können keinen anderen Weg zur Rettung aufzeigen als Jesus Christus. Gleichzeitig können wir Gottes rettende Macht keine Grenzen setzen. Wir kennen die Spannung zwischen diesen beiden Aussagen und können sie nicht auflösen. Wir können keinen anderen Weg zur Rettung zeigen als Jesus Christus. Das ist das, was wir dabei haben. Das ist das, wovon wir Zeugnis geben können. Das können wir machen. Wir können aber auch nicht irgendwie sagen, boah, ihr müsst irgendwie alle so, oder wir können nicht sagen, dass Gott auf keinen Fall irgendwelche anderen Sachen noch machen können. Wir müssen nicht hingehen und sagen, ey, ihr seid alle verloren, ihr müsst jetzt sofort an Jesus glauben. Wir können auf Gottes rettende Kraft verweisen, wir können davon Zeugnis geben, woran wir glauben, und wir können aber auch trotzdem sagen, hey, und es ist okay, wenn ihr das nicht wollt, das ist eure Sache, das ist eure Entscheidung. Ich fasse zusammen. Erstens, Christsein hat sich von Anfang an in einem multireligiösen Umfeld entwickelt. Unser Thema des Dialogs und gerade auch des interreligiösen Dialogs ist so alt wie das Christentum selbst. Zweitens, Christsein heißt, in jeder Facette unseres Alltages ein Leben der Heiligung, der Nächstenliebe, der Demut und der Hingabe anzustreben. Ungefähr so, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und drittens, christliche Nächstenliebe schließt die Bereitschaft ein, anderen Auskunft zu geben über das, was mich im Innersten hält und antreibt. Gottes Liebe zu bezeugen in Wort und Tat. Gott segne euch.